Wir gehen rein in die fast Europameisterschaftswoche. Hier ist Kicker Daily. Mein Name ist Thomas Hiete und an meiner Seite heute Florian Dietrich. Und ich frage dich direkt, wie schwarz-rot geil bist du eigentlich schon?
100%ig sehr, sehr doll. Also ich freue mich riesig drauf. Es wird mein erstes Länderspiel, was ich irgendwie live im Stadion sehe. Ich bin 27 Jahre alt jetzt und habe das noch nicht geschafft. Dazu muss man aber auch sagen, in meiner Heimat Bremen sind nicht ganz so viele Länderspiele in den letzten Jahren gewesen. Aber ich freue mich, dass ich dieses Erlebnis heute Abend nachholen kann.
Heute Abend spielt Deutschland gegen die Ukraine in Nürnberg, da wo Florian sich gerade aufhält. Und er ist im Stadion und arbeitend, nicht als Fan wie Florian, sondern arbeitend im Stadion, ist unser Mann, unser Nationalmannschaftsreporter vor Ort, Sebastian Wolf. Und der ist jetzt hier bei uns und wird uns ein bisschen erzählen, wie die Lage rund um die Nationalmannschaft ist. Basti, grüß dich.
Hallo, ihr zwei.
Ja, nimm uns doch mal schnell mit. Wie ist die Lage der Nation vor diesem Spiel heute Abend? Vor allen Dingen, wie sieht es personell aus? Die Champions League-Finalisten sind ja noch nicht dabei, oder?
Genau, die Champions League-Finalisten werden erst am Dienstag, also einen Tag nach diesem Spiel, eintreffen. Das heißt, in dieser vermeintlichen Wunsch- und Stammelf von Julian Nagelsmann sind zwei Plätze offen. Der von Antonio Rüdiger und der von Toni Kroos, die werden besetzt durch Waldemar Anton und Pascal Groß. Darauf hat sich der Bundestrainer gestern festgelegt. Und eine dritte Änderung ist sicherlich die fast spektakulärste. Manuel Neuer wird nach anderthalb Jahren sein Comeback im deutschen Tor geben. Und das ist natürlich eine Personalie, die schon ein bisschen Brisanz birgt, weil ja gerade seine letzten Auftritte vor der Sommerpause im Bayern-Trikot nicht, gelinde gesagt, ganz glücklich waren.
Wie hast du denn die öffentliche Diskussion wahrgenommen und wie hat das Julian Nagelsmann eingeordnet?
Du hast das sehr gut gesagt mit der öffentlichen Diskussion. Das eine ist immer, was draußen passiert, das andere ist, was drin passiert. Das muss man tatsächlich sehr strikt trennen. Draußen wurde ein bisschen diskutiert, gerade nach dem Realspiel und noch mehr nach dem Hoffenheim-Spiel, wo er natürlich an drei Gegentoren beteiligt war. Julian Nagelsmann hat diese Diskussion intern nie aufkommen lassen und hat auch gestern auf der Pressekonferenz öffentlich ganz klar seinen Torhüter, seinen ehemaligen und wieder Torhüter gestärkt. Hat gesagt, er ist überzeugt davon, dass Manuel Neuer eine sehr, sehr gute EM spielen wird. Er sagt, die Statistiken, die so kursieren, die interessieren ihn nicht. Er interessiert sich nur für die Statistiken, die nach der EM da sein werden und er ist sicher, dass die sehr gut sein werden.
Wie nimmst du denn die EM-Euphorie wahr hier in Nürnberg? Ist da schon ein bisschen was da? Ist es sehr viel? Ja, nein, vielleicht? Wie ist das?
Also zumindest muss man sagen, die Euphorie rund um die Mannschaft ist sehr groß. Als die Mannschaft am Freitagnachmittag in Herzogenaurach eingetroffen ist in ihrem Quartier, ja, da waren trotz strömenden Regen 4000 Leute, die auf die Mannschaft gewartet haben. Auffällig ist, und das war schon in Thüringen so, dass sich die Mannschaft sehr nahbar gibt und ja, versucht diese Euphorie, die um sie herum entsteht, aufzunehmen und auch zurückzugeben. Und da scheint ein bisschen was zu wachsen. Und am Ende hängt es natürlich dann auch von den Resultaten ab, inwieweit das Bestand hat.
Du sprichst die Resultate an. Heute gegen die Ukraine, am Freitag gegen Griechenland. Nach diesen Spielen gegen Frankreich und die Niederlande, wie wichtig werden jetzt die Leistung oder auch einfach nur die Ergebnisse sein dann für diese EM-Euphorie?
Sie sind wichtig. Das hat Julian Nagelsmann gestern gesagt. Das hat Joshua Kimmich auch am Samstag auf der Pressekonferenz schon gesagt. Das waren zartes Pflänzchen, diese Spiele gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Ja, von denen man das Gefühl hatte, die haben Deutschland so ein bisschen aus dieser Fußballdepression geholt. Und natürlich, auch wenn es nur Testspiele sind, sind diese letzten beiden Testspiele vor dem Turnierstart elementar. Wie gehen sie aus? Die Mannschaft will in diesem Flow bleiben, hat Kimmich gesagt. Und genau darauf kommt es an. Und natürlich unterfüttert man so einen Trend am besten durch Ergebnisse.
Man könnte ja meinen eigentlich, dass dieses Spiel gegen die Ukraine das Wichtigere von den beiden ist. Also jetzt im Vergleich zu Griechenland am Freitag, weil Griechenland nicht bei der EM dabei ist. Sag aber bewusst im Konjunktiv, weil Griechenland die Generalprobe ist. Ist es dann irgendwie beides gleich wichtig, weil Generalprobe, letztes Spiel und so?
Ich glaube, sie sind wirklich gleich wichtig. Es geht darum, in beiden Spielen den hinterlassenen Eindruck zu bestätigen. Und ich würde sogar sagen, dass der Freitag noch ein wenig wichtiger ist, weil da dann ja auch erstmals die vermeintliche komplette Wunschelf mit Rüdiger, mit Kroos auflaufen und sich einspielen wird.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja.
Basti, es gab in den letzten Tagen mal wieder ein bisschen politische Diskussion rund um die Nationalmannschaft. Dazu führte eine Umfrage, ob man wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen sehen wolle. Und es gab sogar Menschen, die haben darauf geantwortet. Joshua Kimmich und Julian Nagelsmann haben dazu Stellung bezogen. Wie hast du diese Einordnungen wahrgenommen?
Beide haben sich sehr kompromisslos geäußert, sehr klar geäußert und ganz, ganz klare Statements verfasst. Statements, die sicherlich auch angebracht sind in diesen Zeiten. Wir leben momentan in einer Gesellschaft, in der es vorhersehbar war, dass eine Fragestellung wie die vom WDR eben halt auch dann leider 21% Ja-Stimmen bekommt. Und diese Kritik an der Fragestellung, die finde ich persönlich angemessen und nachvollziehbar. Der DFB ist natürlich generell bestrebt, nachdem es 2018 und auch 2022 vor den Weltmeisterschaften sehr viele politische Themen rund um die Mannschaft gab, möglichst die Politik außen vor zu lassen. Und trotzdem war es richtig und wichtig, klare Statements in dieser Angelegenheit zu setzen.
Basti, damit ist alles gesagt. Du gehst heute Abend ins Stadion arbeiten. Florian geht als schwarz-rot-geiler Fan ins Nürnberger Stadion. Und dann beginnt heute mehr oder weniger ja für uns auch hier im Kicker Daily schon die Europameisterschaft mit dem vorletzten Testspiel vor dem Turnier, das in 11 Tagen startet. Es passieren aber auch noch ein paar andere Dinge in der Welt des Fußballs und Sport. Und deswegen gehen wir erst einmal rüber zu den News des Tages.
10 Jahre ist es her. Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Es war ein Turnier in einem Land, das den Fußball lebt.
Für die deutsche Nationalmannschaft war es aber auch ein Turnier mit vielen Fragezeichen. Hinter der DFB-Elf lagen gute Jahre. In den 4 Turnieren zuvor erreichte das Team immer mindestens das Halbfinale. Zum großen Triumph aber reichte es nicht.
Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch zurück in den brasilianischen Sommer 2014. Wie war das damals? Im Mannschaftsquartier Campo Bahia, im Stadion auf den Rängen oder auf der Spielerbank?
Isa und ich haben uns durch unser Kicker-Archiv gegraben und mit Spielern, Reportern und Menschen gesprochen, die damals ganz nah dran waren. Wir bekommen Einblicke in die Abläufe der deutschen Nationalmannschaft, die Seele des brasilianischen Fußballs und in die Arbeitsweise von Sportjournalisten während einer Weltmeisterschaft.
In 5 Folgen bekommt ihr nicht nur eine geballte Ladung Fußballnostalgie, sondern auch viele spannende Geschichten rund um die WM 2014, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt.
Zu hören gibt es den Podcast Der vierte Stern ab dem 3. Juni in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns jetzt und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen.
Offiziell auf Trainersuche befindet sich seit heute der erste FC Nürnberg. Der neue Sportvorstand Joti Csatsi-Alexiou hat den Abschied von Trainer Christian Fjell verkündet. Der Coach habe die Rückmeldung gegeben, dass er eine Möglichkeit habe, die er wahrnehmen wolle. Fjell wird aktuell vor allem mit Nürnbergs Ligakonkurrent Hertha BSC in Verbindung gebracht.
Der SC Freiburg hat Yannick Huth als 3. Torwart unter Vertrag genommen. Nach dem Abgang von Benjamin Upoff war dieser Platz im Keeper-Team hinter Noah Atubulu und Florian Müller vakant gewesen. Der 30-jährige Huth kommt vom SC Paderborn und hat dort die ersten 14 Spiele der vergangenen Saison gespielt und dann seinen Stammplatz an Pelle Böving verloren. Freunde, ich liebe ja Alliterationen, deswegen schwenken wir jetzt in die Schweiz. Grüezi, Fabian Ruch ist uns zugeschaltet, unser Kicker-Korrespondent aus der Schweiz. Und wir sprechen über Peter Zeidler, der neue Trainer beim VfL Bochum. 6 Jahre lang hat er den FC St. Gallen in der Schweizer Super League trainiert. Wie erfolgreich war seine Zeit, Fabian, dort und was hinterlässt er?
Also erstmal sind 6 Jahre auch in der Schweiz natürlich eine sehr lange Zeit für einen Trainer. Peter Zeidler war mit Abstand am längsten Trainer in der Super League. Ich würde sagen, seine Zeit war ziemlich erfolgreich. Er war 2-mal im Pokalfinale, das der FC St. Gallen dann verloren hat. Aber trotzdem hat er eigentlich recht erfolgreich gearbeitet. Am besten war die Saison, in der dann Corona kam. Da war der FC St. Gallen wirklich mit begeisterndem Offensivfußball auf Meisterkurs. Die haben die Young Boys kurz bevor Corona kam in einem legendären Spiel an die Wand gespielt. Am Ende gab es dann ein 3-3, aber trotzdem, da war die Euphorie und die Hoffnung ziemlich groß, dass der FC St. Gallen endlich einen Meistertitel gewinnen kann. Dann kam die Pause und danach im Sommer war der Spielplan sehr eng getaktet und die Young Boys hatten das breitere Kader und konnten das ein bisschen besser auffangen, diese Begegnungen alle 3 Tage. Aber trotzdem, da war der FC St. Gallen ziemlich nahe dran, einmal Meistertitel, und wahrscheinlich die ganze Fußballschweiz hätte ihm damals den Titel gegönnt, weil die offensiv gespielt haben mit Pressing, euphorisch, das Publikum war wirklich riesengroß. Und stand hinter dem Verein, dann wurden die Begegnungen nach Corona natürlich ohne Zuschauer ausgetragen. Das war alles in allem dann ein bisschen zu viel an Nachteilen für den FC St. Gallen. Aber trotzdem, diese Saison hat sich Spuren hinterlassen, positive Spuren beim FC St. Gallen.
Fabian, du schreibst im heutigen Kicker über Ähnlichkeiten zu Christian Streich, der gerade seine Arbeit beim SC Freiburg beendet hat. Welchen Trainertypen hat sich der VfL Bochum da geangelt?
Peter Zeidler ist eine hochinteressante Persönlichkeit. Er ist intelligent, belesen, redegewandt. Seine Pressekonferenzen, auch wenn es gefühlt 1000 waren in diesen 6 Jahren, waren meistens unterhaltsam. Das sagen auch die Kollegen in St. Gallen, die ja da jede Woche dann dabei waren. Peter Zeidler war mal Lehrer, Gymnasiallehrer für Französisch, soweit ich mich erinnere, und kann lehrerhaft auftreten, natürlich belehrend auch, aber immer auch ein bisschen mit einem Schalk. Und er kann die Sachen sehr, sehr zu Ende diskutieren, wenn es sein muss. Also da kennt er dann gar nichts. Er meldet sich dann auch bei Medienvertretern, wenn ihm etwas nicht gepasst hat. Ich habe das selber erlebt. Ich habe nicht so viel mit ihm zu tun gehabt. Aber wenn, dann waren die Interviews meistens sehr spannend und gingen viel länger als vereinbart. Also wir saßen auch mal 2-3 Stunden zusammen. Und wenn ich im Kicker was geschrieben habe zum FC St. Gallen, was nicht sehr oft vorkam, weil halt der FC Basel, Young Boys, FC Zürich und so die erfolgreichsten Teams waren oder die besten Teams. Aber es kam vor, dass der FC St. Gallen Thema war und wenn ihm etwas nicht gepasst hat, hat er sich sofort gemeldet. Da hat man auch gesehen, wie wichtig ihm die Außendarstellung sein kann. Er ist da ein Vollprofi und ja, er besitzt einen ziemlich breiten Horizont, das merkt man. Eben die gemeinsame Vergangenheit mit Christian Streich als Lehrer, sage ich mal, hat ihn sicher auch geprägt. Und ja, man kann mit ihm über viele Sachen diskutieren, intensiv diskutieren. Er kann aber auch stur sein. Die Kollegen sagen, er kann unerbittlich sein, wenn es sein muss. Das kann dann auch unangenehm sein, weil er für die Sache sehr, sehr rigoros einstehen kann. Die ihm wichtig sind, kann auch intern dann zu Komplikationen, vielleicht Schwierigkeiten kommen. Aber wenn er 6 Jahre gearbeitet hat und es da auch ausgehalten hat und meistens mit den gleichen Führungskräften zusammengearbeitet hat, das zeigt ja auch, dass er sich dann arrangieren kann.
Charismatisch und kommunikativ sind die Attribute, die ihm persönlich zugeschrieben werden. Wofür steht Zeitler denn sportlich? Wie sehr hat ihn seine Zeit bei RB Salzburg und dem FC Liefering in Österreich als Trainer geprägt?
Er steht sicher für Pressing, für diesen Red Bull Fußball, das auf jeden Fall. Das war ein Markenzeichen des FC St. Gallen, vor allem in Heimspielen, in diesem engen Stadion, das oft ausverkauft war. Da konnte der FC St. Gallen schon ziemlich viel Power entwickeln. Das war zum Teil ziemlich mutig auch, würde ich sagen. Vielleicht gab es ab und zu Kritik an ihm, dass er keinen Plan B hatte, also dass er dann halt zu naiv manchmal auch so spielen ließ, dass der FC St. Gallen nicht unbedingt umschalten konnte, Führungen nicht verwalten konnte. Das waren schon immer wieder auch Begleiterscheinungen seines Fußballs. Im Großen und Ganzen aber steht Peter Zeitler für mutigen Fußball, für attraktiven Fußball. Und er hat ja den FC St. Gallen schon auch entwickelt. Natürlich fehlt der Titel. Der FC St. Gallen gehört nicht zu den 3 größten Clubs in der Schweiz. Er war nahe dran, wie ich gesagt habe, fast ein Meistertitel, 2-mal im Pokalfinale. Das ist vielleicht ein bisschen ja die negative Sache, dass das nicht geklappt hat, weil diese Region, die Ostschweiz, ist extrem fußballverrückt. Der FC St. Gallen ist der Stolz der Region. Und Peter Zeidler hat da schon eine gute Verbindung geschaffen. Was er sicher ist, er ist begeisterungsfähig, er steht an der Seitenlinie. Wie ein Vulkan kann er da sein, er kann das Publikum mitnehmen, auf seine Seite ziehen. Und das kann sich auch auf die Mannschaft übertragen, das ist dann wie eine Wechselwirkung. Und von dem her gesehen passt er natürlich sicher perfekt zu Bochum, dass er ein Arbeiterclub ist. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Peter Zeidler von Anfang an gelingen wird, mit seinen Aussagen, seiner Art, seinem mitreißenden Enthusiasmus, die Leute auf seine Seite zu ziehen.
Ja, Fabian, wir bedanken uns für deine Zeit und deine Einschätzungen. Thomas, ich bedanke mich bei dir. Hat mir großartig viel Spaß gemacht heute.
Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
Und dann hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder mit einem hoffentlich positiven Ergebnis aus Nürnberg, Deutschland gegen die Ukraine, heute Abend live beim Kicker im Ticker. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und lasst es euch gut gehen.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert jetzt den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean in cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new ColdZyme technology. Just remember, if it's got to be clean, it's got to be Tide.